Jeder kann ja sehen, anhand des Gasmonopols von Gazprom, wozu das führt. Das ist ein Staatskonzern, der politisch benutzt wurde und wird von der russischen Regierung, um eine Erpressung voranzutreiben und den anderen politisch gefügig zu machen, über wirtschaftliche Macht. Das ist, glaube ich, ein Warnschuss. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir ähnliche Phänomene auch auf anderen Gebieten haben können.
Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der Konzerne. Mein Name ist Larissa Holzki und ich begrüße Sie in Vertretung unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes sehr herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Heute geht es um die Macht der Monopole. Darum, wie ein einziges mächtiges Unternehmen die Korrektur im Markt verhindern kann. Warum Serviceleistungen für den Kunden in Märkten mit Monopolen leiden und sogar die Innovationsfähigkeit eines ganzen Landes. Das zumindest sind die Thesen meines Kollegen Hans-Jürgen Jakobs, seit Jahrzehnten beim Handelsblatt und in den vergangenen Jahren vor allem bekannt für sein Morning Briefing, das er vor einer Woche zum letzten Mal für uns geschrieben hat. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht. Das Monopol im 21. Jahrhundert. Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Was genau damit gemeint ist, das hat Sebastian Mattes mit Hans-Jürgen Jakobs diese Woche in einer Live-Veranstaltung des Handelsblatt-Clubs diskutiert. Aber sie blickten auch zurück. Auf viele Jahre mit Hans-Jürgen Jakobs als Autor des Morning Briefings, als Senior Editor und als Chefredakteur des Handelsblatts. Es geht um die Rolle der Medien in politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, um die Frage, wer die Medien überhaupt sind und schließlich darum, wie ein Herzblutjournalist auf unsere Gesellschaft guckt. Jetzt will er etwas kürzer treten, aber Sie werden Hans-Jürgen Jakobs auch in Zukunft noch als Autor und Moderator erleben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und damit zu dem Gespräch von Sebastian Mattes mit Hans-Jürgen Jakobs.
Ganz herzlich willkommen, Hans-Jürgen. Schön, dass du heute da bist.
Ja, schönen Abend, Sebastian. Hallo.
Wir wollen über Monopole sprechen. Du hast gerade ein Buch über Monopole geschrieben. Und zwar heißt es Das Monopol im 21. Jahrhundert, wie privat und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber vorher würde ich gerne einmal kurz mit dir über das Morning Briefing sprechen.
Yeah.
Freitag ist deine letzte Ausgabe erschienen. Wie war es so, die erste Nacht ohne Morning Briefing?
Klar, um 22 Uhr, man zuckt ein bisschen reflexartig, jetzt geht's eigentlich los. Aber meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass wir zusammen eigentlich mal ins Schlafzimmer gehen können und zusammen einschlafen können. Das ist ein Luxusgefühl. Ich habe es genossen und ich werde es jetzt auch all die anderen Tage genießen können. Es ist wirklich so, wenn wir abends eingeladen sind beim Essen, muss ich nicht mehr sagen vor der Nachspeise, ich muss jetzt gehen, sondern ich kann bis zum Ende bleiben. Das hat eine Menge Vorteile, aber ich habe es wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Mir ist das Morning Briefing ein bisschen auch ans Herz gewachsen. Ich wurde ein Teil davon und es hat mich auch ein bisschen verändert, auch in der Wahrnehmung der Dinge, auch in der Art zu schreiben. Also es war eine tolle Zeit.
Wieso hast du dich eigentlich auf dieses Experiment eingelassen? Ich hatte es ja gesagt, du bist im Wirtschaftsjournalismus einer der bekanntesten Köpfe dieses Landes. Du warst Chefredakteur des Handelsblatts, du bist ein großer Autor, hast die ganz großen Themen und Geschichten und Porträts geschrieben. So, dann war diese Stelle vakant. Was hat dich daran gereizt? Warum hast du dich darauf eingelassen? Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, das ist mit einer angenehmen Work-Life-Balance jetzt nicht vereinbar.
Nee. Also ich habe mich ja ein bisschen warm laufen können. Ich war ja vorher 2,5 Jahre sozusagen Ersatzspieler. Wenn mein Vorgänger Urlaub mal gemacht hat, dann war ich die Urlaubsvertretung. Und irgendwann hat mein Vorgänger beschlossen, dass sonntags auch der Sonntag der Familie gehört. Und dann war ich dann der Spieler für Sonntag. Ja. Und dann war der Vorgänger plötzlich dann weg.
Gabor Steingart war Gabor das damals, Steingart. Der Erfinder des Morning Briefings.
Und dann haben mich alle angeschaut, ob ich es jetzt mache, und haben auch, der Blick war ein bisschen fragen, kann der das auch überhaupt? Das merkte man. Aber so nach 2-3 Wochen wurden dann die Mienen gelassener, das Lächeln breiter, und das so lief das dann weiter.
Ja, aber nochmal konkret nachgefragt, was hat dich daran gereizt? Warum hast du das angetan?
Ganz ehrlich, es ist ein bisschen das Gefühl, sein eigener Plattmacher sein zu können. Man ist ja für diese Zeit derjenige, der sehr selbstständig bestimmt, was wären die Top-Themen, 6, 7 Top-Themen, in welcher Reihenfolge platziert man die, wie ist die Mischung, wie geht man das an, welchen Spin hat man. Das habe ich als Freiheitsauftrag wahrgenommen. Ich kann mich selbst ausdrücken, ich kann das, was ich gemacht habe, all die Jahre, ich kann das hier ausdrücken und es kann journalistisch ganz bei mir sein. In Verbindung mit der Redaktion natürlich, mit dem Team, ja, aber es kommt jetzt auf dich an und diese Rolle musst du ausfüllen und vielleicht wächst du ja auch mit dieser Rolle. Man muss sich ja auch selbst herausfordern. Ich wusste ja vorher auch nicht, wie es wird, und das hat den Drive gegeben.
Du hattest das so ein bisschen angedeutet, du musstest dann immer bei den Abendessen früher gehen. Aber nimm uns doch mal mit, wie ist denn so eine Morning Briefing Folge, Ausgabe entstanden? Wie funktioniert das?
Dass man sehr intensiv schon mittags die Nachrichten liest. Was baut sich da auf? Wie ist die Entwicklung? Dass man dann nachmittags mit der Redaktion spricht. Was sind die exklusiven Themen vom Handelsblatt? Wo sind wir stark? Welche tollen Analysen haben wir? Welche starken Kommentare? So, und dann beginnt man schon, das langsam aufzubauen. Und dann hat man schon einen gewissen Fundus. Mhm. Und dann kommt die Aktualität abends um 22 Uhr. Was bieten die Websites dieser Welt? Was die E-Papers? Ja? Wer hat welches Thema? Wo ist etwas exklusiv? So, und dann mischt sich das. Und dann hatte ich eigentlich immer so 10, 12 Themen. Und aus denen habe ich dann so die 6, 7 subjektiv für mich wichtigsten rausgeholt, beziehungsweise stimmt die Mischung dann relevant, exklusiv, aktuell oder vielleicht auch ein bisschen witzig. Ja? Das waren so die Kriterien.
Du hast neulich in einem Podcast gesagt, du stellst dir immer eine Person vor, für die du schreibst. Was steckt dahinter?
Um es persönlich zu halten. Die Gefahr ist ja, dass man so einen Agentur-Nachrichtenjournalismus dort prägt, den wollen die Leute morgens, glaube ich, nicht haben, sondern sie wollen auf eine angenehme, lockere Art abgeholt werden, versorgt werden mit den jeweils interessanten Informationen und so gut in den Start, in den Tag starten, auch einmal schmunzeln zu können, sich freuen über eine geglückte, mehr oder minder geglückte Metapher, über ein Zitat. Ja. Das habe ich so als Auftrag empfunden.
Du hast ja oft dann in der Nacht die großen Nachrichten, die großen News als einer der ersten gesehen, weil du eben noch wach warst. Du hast ja oft da bis 2:30 oder so geschrieben. Was war so der emotionalste Moment, weil du ja mit vielen auch dramatischen Ereignissen konfrontiert warst in den letzten Jahren?
Ja, natürlich sind wir irgendwie ja auch alle als Journalisten ein bisschen News-Junkies. Ne? Uns interessiert das, was jetzt gerade neu passiert. Und wenn dann irgendwo in der Washington Post oder auf in der New York Times und irgendwas unsere Zeit 1 Uhr kam, und das ist eine interessante Geschichte, dann wusste man, das wird am nächsten Tag bei uns Thema. Das wird alle Seiten beherrschen. Und wir können dann um 5.30 Uhr die Ersten sein. Mhm. Das sollte ja immer auch das Ziel sein. Das ist schon sehr emotional. Gerade natürlich das, was in den USA passiert. Ja, aufgrund jetzt der Zeitverschiebung, der Zeitnähe, das lag natürlich immer nah und hat auch mitgerissen. Ereignisse wie der 6. Januar 2021, der Sturm auf das Kapitol, ich konnte das nicht fassen. Bei einem Heiligtum der Demokratie, der amerikanischen Demokratie, passiert so etwas. Und es passiert mit Ansage. Und es passiert mit einer Rede des noch nicht formal abgewählten Präsidenten Donald Trump. Das hat mich wirklich emotional aufgerührt. Solche Momente, da bist du dann live quasi dabei.
Es gab ja dann viele solche Momente, Beginn des Ukraine-Kriegs ist ja auch, als alles darauf hindeutete, dass was passiert ist. In der Nacht, in frühen Morgenstunden. Ja.
Genau.
Was war denn so rückblickend die größte Panne?
Ja, muss ich das jetzt wirklich alles erzählen? Man kämpft um Mitternacht manchmal sehr gegen das Schlafbedürfnis. Ja? Und man ist dann froh, man hat es durch. Und einmal war ich froh, jetzt geht's endlich ins Bett. Und habe dann versehentlich nur an mich selbst geschickt und nicht an den großen Verteiler. Und bin dann schlafen gegangen. Und dann haben natürlich alle versucht, mich zu erreichen. Ich hatte das Telefon abgeschaltet, meine Frau ausnahmsweise auch. Und dann am nächsten Morgen um 6:30 guckte ich drauf und dann habe ich gleich zurückgerufen. Dann hatte man sich Sorgen gemacht in Düsseldorf. Ich bin vielleicht umgekippt oder sonst etwas, mir geht's nicht gut. Also es ist nicht angekommen, dann habe ich es gleich geschickt. Und an diesem Tag, glaube ich, war es erst um 9 Uhr dann bei dem Publikum, bei den Nutzerinnen und Nutzern. Das war vielleicht ein bisschen die größte Panne. Klar, manchmal hat man auch mal, ich habe auch mal Lufthansa noch als DAX-Konzern bezeichnet, aber war schon raus aus dem DAX. Solche Kleinigkeiten passieren auch.
Du hast zum Abschied, Hans-Jürgen, ein sehr lesenswertes Essay über die Zeit geschrieben, über die vergangenen Jahrzehnte, in denen du dich als Journalist entwickelt hast. Vor 4 Jahrzehnten, wenn ich richtig gerechnet habe, hast du als freier Sportredakteur beim Wiesbadener Tagblatt angefangen.
Genau, ich war in der Endphase meines Studiums, bin ja Diplom-Volkswirt und nebenbei, ich kannte mich in der Handballszene gut aus, weil ich Handball gespielt habe und war dadurch prädestiniert, die Handballseite zu machen. Und so kam ich da rein. Und dann lobten sie mich, ich hatte das ganz gut gemacht. Und irgendwann haben sie mir angeboten, dann erst als Pauschalist zu arbeiten, dann als Volontär, ob mich das interessiert. Es war in dieser Zeit damals auch schwierig, hatte eine kleine Mini-Rezession. Der Job an einem Forschungsinstitut hatte sich zerschlagen. Ich bewarb mich und es war schwierig. Und das entwickelte sich dynamisch. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Volontariat. Und dann schaue ich mal, wie es beim Journalismus weiterläuft.
Du hast in deinem tollen Text dann aufgeschrieben, was sich alles verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten. Ich würde mal gerne umgekehrt anfragen, was hat sich eigentlich seitdem nicht verändert im Journalismus?
Das Ringen um die Geschichte, um das Thema, um den Blick auf das Thema, die Diskussion in der Redaktion, der Kampf um die Schlagzeile, um die News, um die exklusiven News, um die beste Geschichte, das ist gleich geblieben. Die besten Geschichten können wir heute auf allen Kanälen erleben. Aber das hat sich nicht verändert.
Ist vielleicht sogar noch wichtiger geworden, weil wir heute direkt mit jeder Geschichte Geld verdienen wollen, neue Abonnentinnen, Abonnenten gewinnen wollen. Und deswegen müssen wir uns dann noch viel intensiver damit beschäftigen, ist es wirklich relevant, ist es wirklich neu, ist es in diesem Moment jetzt spannend für unsere Leserinnen und Leser?
Oder? Genau. Genau. Und da hatte man ja früher nun keine genauen Vorstellungen. Es gibt wirklich relevante Themen, die werden aber nicht geschickt präsentiert. Und wir können mittlerweile da auch in der Präsentation dann besser arbeiten, dass die wichtigen Inhalte auch optimal zum Publikum kommen.
Sport und Wirtschaft sind ja nicht so wahnsinnig nah beieinander. Wie kam es dann zum Wechsel oder war das anfangs nur ein Job und dann?
Ich habe ja Volkswirtschaft studiert, und Sport und Wirtschaft haben schon ein bisschen was miteinander auch zu tun. Aber ich bin dann, wollte immer dann meine Kompetenz jetzt in wirtschaftlichen Fragen auch nutzen und bin deswegen nach dem Volontariat, habe ich das Angebot ausgeschlagen, Lokalredakteur bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung zu werden und hatte dann einen Job beim Handelsblatt hier in Düsseldorf, 1986 war das, für ein Medien- und Kommunikationsfachmagazin. Das sollte ganz modern sein, was ganz Avantgardistisches, das hat mich gelockt. Und so war ich das erste Mal hier im Hause Handelsblatt.
Ich würde gerne, bevor wir diesen Part abschließen und wirklich dann über die Monopole sprechen, doch noch mal einen Gedanken mit dir diskutieren. Bei dem Blick auf die Medien fällt ja auf, dass die Kritik an den Medien wahrscheinlich in den vergangenen Jahren so stark ist wie ganz lange nicht. Das Vertrauen hat teils abgenommen. Wie nimmst du diese Kritik, die über die letzten Jahre stärker geworden ist, wahr? Und was ist da aus deiner Sicht der wichtigste Punkt?
Man muss sich erstmal unterhalten, was eigentlich die Medien sind. Wenn ja jetzt hier von der vierten Gewalt gesprochen wird, sind ja die klassischen Medien gemeint. Ja? Presse, Funk und Fernsehen. Der Medienbegriff hat sich ja völlig erweitert über Social Media. Ja. Es gibt total viele Mediakanäle und wir Journalisten haben, sagen wir mal, eine gewisse Autorität als Urheber verloren, weil es wir viele haben, die auch schreiben, die ihre Kanäle haben. Wir haben Präsidenten, die direkt über Twitter ihre Meinung kundtun. Wir haben Unternehmer, die das tun und die dann auch diese Medien gleich besitzen wollen, Elon Musk und Twitter. Und das sind Medien, die haben eine ganz andere Reichweite. Ja, Herr Musk hat 100 Millionen Follower. Wir bei den klassischen Medien haben es mit viel, viel kleineren Publika zu tun. Von daher gesehen, die Medienproblematik, das stellt sich auf einem ganz anderen Niveau, ganz andere Größenordnung weltweit. Und Habermas fragt zu Recht, ja, wo ist die Infrastruktur für Öffentlichkeit in der Versorgung mit Informationen und mit Nachrichten. Wie ist die gestaltet? Ist das noch ausgewogen? Ist das balanciert? Ist das groß genug? Aber das ist wirklich eine Frage, die auf die neuen Verhältnisse zielt und wo man schauen muss, dass hier die Demokratie keinen Schaden nimmt, weil einfach Propaganda durchgeleitet wird, zum Teil auch von Staaten manipuliert und finanziert über Blogger. Wir sehen das bei Russland. Das sind die Fragen. Natürlich, die klassischen Medien müssen sich auch...
Stehen natürlich auch stark in der Kritik. Ne? Also da ist die Rede vom Herdentrieb, da ist die Rede davon, dass bestimmte Haltungen und Meinungen seltener vorkommen, weil Journalisten vor allem einander gefallen möchten. Was hältst du von solcher Kritik? Ist das berechtigt?
Also dieses Phänomen hat es ja ehrlich gesagt immer gegeben, ja, dass man erst einmal die Peer Group, dass man hier auch schaut, wie kommt man hier an. In der Schärfe halte ich das für vollkommen ungerechtfertigt, weil es gibt ja viele klassische Mechanismen, um Qualität in den Medien herzustellen, über Dialog und über Klagen, Gegendarstellung und so weiter, juristische Dinge. Wir sind da ganz anders gefordert, sauber zu arbeiten. Diese fünfte Gewalt, nenne ich das jetzt mal, Social Media, hat solche Kriterien gar nicht. Und wir kontrollieren uns auch sehr stark selbst, weil wir bemühen, ethische Normen zu achten. Also diese Kritik ist meines Erachtens überzogen. Klar, es gibt immer wieder auch ein Mainstream von Meinungen. Und gerade auch ARD und ZDF tun gut daran, eine Breite in der Diskussion zuzulassen. Aber ich sehe hier keine großen Verzerrungen, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich könnte man abendfüllend über diese Frage
sprechen.
Nur darüber
könnten wir jetzt 60 Minuten sprechen.
So ist es, aber das wollen wir eigentlich gar nicht tun. Ich wollte es nur zum Abschluss zu diesem wirklich lesenswerten Essay, das ich wirklich einfach nur jedem empfehlen kann, zu lesen, nochmal ansprechen. Wir wollen zu deinem Buch kommen. Du hast wie viele Bücher insgesamt geschrieben bisher?
6 Bücher habe ich selbst geschrieben, ja. Und 3 war ich Co-Herausgeber.
Warum hast du ein Buch über Monopole geschrieben? Bei all den anderen spannenden Themen, über die man auch noch schreiben könnte. Das ist ja jetzt nicht das eingänglichste Thema. Was hat dich bewegt? Was war der Moment, als du gesagt hast, das ist jetzt das nächste Buch, das ich schreiben will? Weil es sind wie viele Seiten? Das ist ja wirklich
420.
Eine aufwendige Rechercheleistung. Also man muss ja schon sehr genau überlegen, wofür investiert man seine Zeit? Warum Monopole?
Ja, ich habe ja vor 6 Jahren das Buch geschrieben, Wem gehört die Welt? In Zusammenarbeit mit der Handelsblatt Redaktion. Habe mich damit Macht beschäftigt. Mit finanzieller Macht, Macht der Investoren, die ihr Geld in verschiedene Unternehmen, Märkte, Volkswirtschaften stecken. Und ich war damit auf Tour, habe viele Leserabende gehabt, viel diskutiert. Und da kam immer wieder die Frage, wie gefährlich ist das für die Demokratie? Was passiert da? Haben wir überhaupt noch da Einfluss? Ja? Wie entscheidend ist das, dass wir wählen? Oder werden die Dinge nicht ganz woanders eigentlich bestimmt? Wie verhalten sich wirtschaftliche und politische Macht zueinander? Und da bin ich sensibilisiert worden für die Frage und habe seitdem immer stärker darauf geachtet. Und ich hatte das Gefühl, dass die Monopolisierung der Märkte zunimmt, dass wir weniger Wettbewerb haben, dass wir zu lax waren, unsere eigenen Prinzipien vergessen haben, dass hier große Mächte entstanden sind und dass man daran nochmal erinnern muss, dass wir Wettbewerb brauchen und dass wir zum Teil Dinge zurückdrehen müssen, dass Märkte gekippt sind, ja, und wir Korrekturen brauchen im System. Mhm. Das hat mich angeleitet und dann kam noch die Aktualität mit der Rohstofffrage hinzu. Jeder kann ja sehen, anhand des Gasmonopols von Gazprom, wozu das führt. Das ist ein Staatskonzern, der politisch benutzt wurde und wird von der russischen Regierung, um eine Erpressung voranzutreiben und den anderen politisch gefügig zu machen, über wirtschaftliche Macht. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Warnschuss. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir ähnliche Phänomene auch auf anderen Gebieten haben können.
Wir müssen jetzt mal über den Untertitel sprechen. Ich hatte schon gerade gesagt, wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Das ist ja ein sehr harter Vorwurf. Ich glaube, den Fall Gazprom klammern wir an dieser Stelle mal auf. Lass uns mal auf die westliche Privatwirtschaft schauen. Ist das wirklich so oder muss man einfach nur so einen Untertitel schreiben, um ein paar mehr Bücher zu verkaufen?
Wir leben ja, Überschriften können ja ein bisschen zugespitzt sein. Das ist ja auch gewünscht und erlaubt auch von allen Gerichten. Und ich glaube, das ist schon zugespitzt.
Dann lass uns das mal entschlüsseln. Wo zerstören Monopole Wohlstand?
Monopole sind auf drei Gebieten gefährlich. Wenn die Korrektur im Markt unterbleibt, sind die Preise im Monopol viel höher, als es beim Wettbewerb war. Das Ringen um den Verbraucher mit guten Konditionen, Service, fällt flach. Nach den meisten Untersuchungen ist es auch so, dass die Innovationsfähigkeit leidet. Große, schwere Tanker, die Macht haben, müssen sich nicht mehr bemühen und sind nicht mehr so innovationsfähig. Und sie haben ein wahnsinniges Druckpotenzial in der Lobbyarbeit gegenüber politischen Regierungen und haben hier Einfluss auf Gesetze. Sie tendieren auch dazu, sich zu erheben über das, was die Gesellschaft sich an Normen und an Gesetzen gibt, beispielsweise in Steuergesetzen. Wir haben hier riesige Monopolbetriebe, gerade im digitalen Bereich, die extrem wenig Steuern zahlen, weil sie das von Land zu Land hin und her schieben, mit künstlichen Patenten und Lizenzen über Firmen, dann über Steueroasen gehen, dass die effektive Steuerbelastung extrem minimiert wird. Mhm. Im Fall Apple wurde das ja mal mit 0,05% von der EU-Kommission taxiert. Apple ging den Weg über Irland. Das sind dann also Formen von wirtschaftlicher Größe und Macht, die nicht im Sinne der Demokratie und der Steuerzahler sind.
Dann lass uns mal bei den Digitalkonzernen bleiben, über die du ja auch sehr intensiv schreibst, weil da ist der Fall ja gar nicht so einfach, gerade wenn es um die steigenden Preise geht, weil wenn man sich die Dienste anschaut von Google, Amazon und so weiter, ist es ja erstmal so, dass die meisten Nutzer sagen würden, für mich ist es prima. Also die Google-Dienste werden immer besser über die Jahre. Je mehr Daten sie haben, je mehr Dienste auch miteinander verschränkt werden, wird es immer besser. Wo ist jetzt dieses Moment, dass Wohlstand zerstört wird durch einen Konzern wie Google? Die ja zweifellos ein Monopol sind im Suchmaschinenmarkt. Über viele andere Märkte kann man dann ja noch diskutieren.
Gut, wie wir alle wissen, für den Verbraucher sind die Leistungen scheinbar kostenlos. Mhm. Er bezahlt das mit Daten und diese Daten werden zu Profilen geformt und das wird verkauft an die werbungtreibende Industrie. Also es gibt schon natürlich Preise. Wenn es keine Preise gäbe, dann würde Google nicht wahnsinnige Umsätze und tolle Gewinne machen. Und das zahlt die werbungtreibende Wirtschaft, die zahlt diese Preise und zieht das aus den klassischen Medien ab. Und wir haben eine plötzlich eine völlig veränderte Medienlandschaft, wo die klassischen Medien ihre Redaktionen nicht mehr bezahlen.
Aber dem könnte man ja auch entgegenhalten, die klassischen Medien haben halt einfach ihre Plattformen nicht entsprechend weiterentwickelt und können nicht entsprechend personalisierte Werbung anbieten, wie es Google kann.
Ja, aber Google,
das ist ja so das Argument der
Tech-Konzerne. Google nutzt ja auch journalistische Inhalte, genauso wie Facebook. Und ich darf mal kurz daran erinnern, dass Australien, die Regierung, eine Gesetzgebung sich erlaubt hat, indem Google und Facebook aufgefordert wurden, für die Journalisten Inhalte zu zahlen. Das hatte dann zu einem Streik geführt, dass die Medien gar nicht mehr abgebildet wurden in den Newsfeeds von Facebook.
Und da hat man halt die Macht dieser Konzerne.
Und dann hat man diese Macht gespürt.
Auf die Medienwelt
gespürt. Dann hat man diese Macht gespürt. Es gibt immer Preise. Ja? Diese fünf großen Konzerne, die haben im vergangenen Jahr 1,4 Billionen Dollar umgesetzt und haben 300 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist eine Rendite von mehr als 20%. In dieser Größenordnung völlig außergewöhnlich. Und das ist nur mit den Monopolsituationen zu erklären. Wir wissen auch alle nicht, auch für den Verbraucher, ob das alles kostenlos bleibt. Denn es werden ja andauernd neue Dienste auch eingeführt. Nehmen wir Google Maps. Google möchte, dass das der Standard wird, der Navigationsstandard wird allgemein. Noch ist das frei und die Werbung treibende zahlen auch dafür. Das muss aber nicht so bleiben. Denn das Spiel läuft ja längst. Wer wird im Cockpit der Autos der Zukunft? Wer ist da dominant? Wird das Apple sein oder Google oder Amazon? Und wenn Google sich dann durchsetzt, bin ich sicher, natürlich werden die Preise verlangt von den Automobilkonzernen. Also das bleibt nicht, there is no free lunch. Das hat Milton Friedman völlig zu Recht gesagt.
Ich würde gerne den anderen Punkt aber nochmal stärken in der Diskussion, den du ja auch gebracht hast, und zwar die Wirkung von Monopolen auf Innovationen. Ich glaube, dass man gerade im Technologiebereich hier einen viel stärkeren Effekt hat, weil wir ja jetzt schon sehen, dass zum Beispiel Risikoinvestoren, die junge Unternehmen finanzieren, niemals ein Unternehmen finanzieren würden, das in irgendeinem Markt geht, den auch Amazon bespielen könnte, in den auch Google absehbar gehen könnte. Und wir erleben, dass die Internetkonzerne mit ihren Monopolgewinnen aus ihrem Kerngeschäft in immer mehr Branchen gehen und eben diese auch versuchen zu beherrschen. Das Autogeschäft ist ja ein Fall, der Gesundheitssektor ist ein anderer Fall und so weiter und so fort. Und da sehen wir ja dann so einen Effekt, der im Grunde kein direkter Wohlstandsverlust ist, aber dann doch ein indirekter, weil eben junge Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, okay, in das Feld gehe ich nicht, Investoren sagen, das finanziere ich nicht, und dadurch wird diese Macht eigentlich noch immer weiter zementiert. Die Frage, die sich dem anschließt, ist denn der bisherige Kampf gegen Monopole, es gibt ja Gesetzgebungen, es gibt politische Initiativen, überhaupt auf diese neue Welt eingestellt? Haben die mit den bisherigen Instrumenten eine Chance oder muss es eine andere Politik geben, um dieses Problem zu lösen in Zukunft?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da anschneidest, Sebastian. Das sind die sogenannten Killer Acquisitions, ja, dass die großen Digitalmonopole verheißungsvolle, interessante, potenziell wichtige junge Unternehmen aufkaufen, integrieren, ihr Know-how nutzen. Manchmal auch landen sie auf dem Friedhof. Bei Facebook und Instagram und WhatsApp war es so, dass die dann genutzt wurden, aber man die Daten dann entgegen den Versprechungen dann munter getauscht hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Metaio fällt mir ein, das ist ein hoffnungsvolles Münchner Startup gewesen. Virtual Reality ist von Apple gekauft worden und war dann verschwunden, hat die Technik ein bisschen benutzt. Die Wettbewerbswelt haben da gelernt auf den Punkt. Sie haben ja früher immer nur hohe Umsätze, Marken genommen und sie haben das aufgebrochen.
Und dann war natürlich Instagram, spielte keine Rolle, weil die kaum Umsätze hatten.
Als und jetzt sie schauen sie auch, wenn hohe Preise gezahlt werden. Da sind ja hohe Preise gezahlt worden. Ja. Sowohl bei Instagram als auch bei WhatsApp. Schaut man sich das genauer an. Also das neue Digitalgesetz, das ja 2024 in Europa gelten soll, der Digital Markets Act sieht genau das vor. Mhm. Man muss schauen, wie sich das bewährt. Aber die amerikanische Gesetzgeber und die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC möchte ja alles rückabwickeln. Ja, mhm. Weil das wird als Sündenfall in der Wettbewerbsgeschichte betrachtet, dass Facebook Instagram und WhatsApp gekauft hat. Und in 3 Jahren spätestens wird es soweit sein, wird man sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Die Prüfung läuft. Auch hier, der neue Präsident Joe Biden hat ganz klar gesagt, Kapitalismus ohne Wettbewerb ist nicht denkbar.
Aber es sind natürlich auch viele Lippenbekenntnisse. Auf der anderen Seite sind es natürlich die größten Konzerne, die am wertvollsten sind an der Börse. Und die USA werden sich natürlich stark selbst schaden, die jetzt zu zerschlagen. Es werden möglicherweise erst einmal Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und so weiter verloren gehen. Insofern glaubst du wirklich, dass da große Schritte passieren, insbesondere ausgehend von den USA?
Ich sehe die Schwierigkeiten, aber ich glaube schon, dass Joe Biden das ernst meint. Hat ja Lina Khan auch zur Chefin der Wettbewerbsbehörde gemacht, die seine Mehrheit jetzt organisiert hat für eine harte Linie. Aber die Hindernisse ist mir vollkommen klar, weil alle die Pensionskassen, übrigens auch von den Universitäten,
Milliarden investiert haben in diese Unternehmen.
Genau.
Und wenn jetzt der Aktienkurs runtergeht, dann werden die USA erstmal ärmer. Das heißt, da wird der Kampf gegen Monopole erstmal Wohlstand zerstören.
Ja, da wird es dann Korrekturen geben. Aber die Hoffnung ist natürlich, wenn wir eine breitere Struktur haben, eine bessere Angebotsstruktur, dann kommen eben auch neue Player rein. Es kann doch nicht sein, dass 5 Konzerne die Zukunft von Amerika, aber auch der ganzen.
Ich will da gar nicht gegen argumentieren. Ich möchte nur die Mechanismen klar machen, mit denen man es dann zu tun hat. Ne?
Ja, aber vielleicht aus den 5 dann werden auch mal 10 oder 15.
Ist das?
Und aber du hast es ja gesagt. Die Macht wird gehebelt von einem Markt in den nächsten. Cloud-System. Wenn man sich Zukunftssystem Cloud anschaut, haben 3 Konzerne, also Amazon, Google und Microsoft in den USA 80% Marktanteil und hier 60%. Und es hat eher eine steigende Tendenz. Weil es gibt keinen Gegenplayer.
Ich glaube, man muss 2 Sachen unterscheiden. Wenn man das eine Unternehmen zerschlägt, dann wird der Wert sinken, weil die Daten nicht mehr so gut gepoolt werden können wie heute, die Dienste möglicherweise weniger nützlich werden. Andere wiederum, Amazon ist ein ganz interessanter Fall. Da wird ja länger über eine Aufspaltung gesprochen. Amazon getrennt von dem Cloud-Geschäft. Wahrscheinlich werden dann vor allem dadurch, dass das Cloud-Geschäft sehr, sehr wertvoll an der Börse sehr, sehr hoch bewertet werden würde, wäre es da eben eine andere Diskussion, die man, glaube ich, getrennt voneinander betrachten muss.
Genau.
Ist denn im Kapitalismus eigentlich die Bildung großer Monopole so eine zwingende Folge von Wirtschaft? Wenn man sich das mal anschaut, die Konzentration hat in den letzten vergangenen Jahren stark zugenommen. Wir können in alle Geschäfte schauen, wir können in den Rohstoffbereich schauen, wir können in den Finanzsektor schauen. Die Zahl der Finanzinstitute nimmt ab, die Zahl der großen Übernahmen nimmt zu. Ich glaube, 2021 sind 5,9 Billionen Dollar für Zukäufe und Übernahmen ausgegeben worden. Das ist wahrscheinlich einer der Rekordwerte der vergangenen Jahrzehnte, wenn nicht der höchste Wert. Ist das eine zwingende Folge eigentlich von Kapitalismus, dass große Monopole entstehen?
Wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat, glaube ich, jeder der Unternehmer das Bestreben, er will der Erste sein, klar, er will Marktführer sein, aber er will auch der Einzige sein, wenn es geht. Und der legendäre deutsche Filmhändler Leo Kirch, ist der Einzige gewesen, der das auch mal formuliert hat. Mein schönster Traum wäre es, ein Monopol zu haben. Die anderen sagen das nie. Sie verhalten sich nur so. Und deswegen muss es Gesetze geben. Und deswegen hat Amerika 1890 den Sherman Act geschaffen, der erlaubt, dass man Monopole zerschlägt. Und das ist ja dann auch 20, 25 Jahre später passiert, mit Standard Oil beispielsweise. Und deswegen passen wir unsere Gesetze an und haben eine Aufsicht darüber, um das zu verhindern. Und deswegen ist die soziale Marktwirtschaft in Deutschland auch so konstruiert, wie sie ist. Also die Ordoliberalen, Müller, Amag, Eucken, auf der politischen Seite Ludwig Erhard, haben nun ganz klar gesagt, der Wettbewerb reguliert das. Und der Staat ist die zentrale Instanz, dass niemand so groß wird. Da bleibt Wettbewerb als Entmachtungsinstrument, wie Franz Böhm das genannt hat, ist das entscheidende Mittel dagegen. Und Erhard hat ganz klar auch gewarnt vor privaten Planunternehmen, das genauso schädlich sei wie staatliche Planunternehmen. Wenn etwas, wenn ein Monopol kann Märkte planen, hat Monopolgewinne, ja, und natürlich den Investoren, Aktionären werden wunderbare Gewinne serviert, aber das ist nicht im Sinne des Systems. Wir müssen das alles nochmal lesen, was da steht. Ja, nicht der Missbrauch von Macht sei zu bekämpfen, sondern die Machtkörper an sich, hat Eucken nun ganz klar geschrieben. Wir müssen ein bisschen mal unsere Wurzeln auch wieder entdecken.
Wenn wir über die verschiedenen Branchen mal schauen, in welchem Bereich ist die Entwicklung eigentlich aus deiner Sicht besorgniserregendsten? Wir haben ja viel über die Technologiekonzerne gesprochen. Ist das der Sektor oder müssen wir noch über einen anderen sprechen?
Also für mich gibt es 3 zentrale Produktionsfaktoren für moderne Volkswirtschaften. Mhm. Das sind Daten, das sind Rohstoffe, und zwar mineralische Rohstoffe, die die fossilen ablösen, und Kapital. Das sind so die Grundbestandteile, ja, die in so einen Teig gehen. Die braucht man, um Produkte zu machen. Und auf allen 3 Gebieten sehe ich sehr, sehr starke Konzentrationstendenzen und vermachtete Märkte. Über die Daten im Westen haben wir gesprochen. China ist nochmal ja ein Sonderfall.
Genau, zu China kommen wir gleich.
Staatlich organisiert, ja. Aber auch bei den Rohstoffen über Russland, auch wieder über China, haben wir eine riesige Machtzusammenballung. Und im Finanzbereich auch. Und das kommt über die passiven Investmentfonds.
Genau, das fand ich sehr interessant in deinem Buch. Du hast dich sehr intensiv mit den ETFs beschäftigt. Ja. Und das ist ja nun mal erstmal ein Instrument, das viel Wohlstand geschaffen hat, weil viele Menschen sehr einfach, sehr breit investieren konnten. Wo liegt hier das Problem?
Darauf hat der Gründer, der Erfinder dieser Papiere, selbst vor seinem Tod noch darauf hingewiesen, John Bogle, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass eine Handvoll von Vermögensverwaltern in quasi allen börsennotierten Unternehmen die Stimmrechte kontrollieren. Das ist nämlich die Folge des Siegeszugs von ETFs. Klar, die Gebühren sind konkurrenzlos billig, alles klar. Wir zeichnen das, aber dann haben wir halt Konzerne wie BlackRock, wie Vanguard, wie State Street, Fidelity, Capital Group, um mal die größten zu nennen, die bei allen relevanten großen börsennotierten Firmen, wo es keine Familien mehr gibt als Ankeraktionäre oder den Staat, haben die dann das Sagen. Da können sie haben die Sperrminorität kommt auf Hauptversammlungen sehr leicht zusammen. 25% sind garantiert und oft ist es jetzt auch schon die Mehrheit. Das nennt man Common Ownership. Und wenn dann Fusionen zwischen diesen börsennotierten Konzernen anstehen, wird es ganz schlimm, weil dann
entscheiden die über sich selbst. Ich glaube, Deutsche Wohnen, Vonovia war ja so ein Fall, wo das eine Rolle gespielt hat, richtig?
Ja, da war BlackRock auf beiden Seiten als Großaktionär aktiv und hat praktisch sich selbst dann auch zusammengeschlossen, ja, und diesen Riesen geschaffen. Das ist jetzt, der hat 15% Marktanteil bei Wohnungen. Das ist, Wohnung ist auch ein besonderer Markt. Man kann sagen, das ist nicht 50%, ist nicht gefährlich. Aber es kann schon in einzelnen Regionen auch gefährlich werden. Berlin hat es ja dann auch zu Protesten geführt. Also man muss genau drauf schauen. Die Kartellämter sagen,
dass... Ist das ein Thema bei den ETFs? Ist das ein Thema, das breit politisch schon angekommen ist?
Nee, es wird so theoretisch diskutiert. Aber
unter Wirtschaftswissenschaftlern wird es diskutiert, in der Theorie, unter Wirtschaftsjournalisten wird es immer wieder diskutiert, bei uns in der Redaktion ist es immer wieder Thema. Ja. Aber in der Öffentlichkeit ist es noch nicht angekommen. Was muss denn, wie kann man denn darauf eigentlich antworten? Wie kann eine Antwort darauf aussehen?
Ja, das ist die Politik aufgefordert, einen rechtlichen Rahmen zu setzen, und die Wettbewerbsbehörden sagen ja, dass sie sich damit beschäftigen und es auch untersuchen. Aber ich glaube, die müssen das Problem auch noch mal plastisch machen. Die müssen es auch schildern, und es muss dann auch mal erlaubt sein, dass man Einschränkungen dann macht bei Fusion und dass man möglicherweise die Stimmrechte dieser Vermögensverwalter auch begrenzt. Auch diese Diskussion gibt es ja. Es gibt Forderungen einzelner Initiativen, hier voranzugehen.
Sind jetzt eine ganze Reihe Fragen im Chat gekommen. Ich würde jetzt gerne mal die erste mit einbringen, die jetzt ganz gut passt. Und zwar, müssen Monopole eigentlich immer aktiv beschränkt werden? Wir finden heute meines Wissens keine Monopole, die schon, sagen wir, mehr als 50 Jahre bestehen. Monopole haben die Tendenz, schreibt der Zuschauer, dass sie nur bestehen, solange ihre Technologien gefragt sind. Da sie aber regelmäßig wenig innovativ sind, das hatten wir ja gerade diskutiert, schaffen sie sich irgendwann selbst ab, zum Beispiel Nokia. Ist das so? Diskutieren wir das also eigentlich über das falsche Thema? Erübrigen sich Monopole? Man könnte auch noch Microsoft hinzufügen und den Internet Explorer, über den mal sehr aufgeregt diskutiert wurde. Und heute weiß ich nicht, wann du den Internet Explorer das letzte Mal benutzt hast.
Klar, da ist ja auch, also Monopol hat noch wenig dran, dran passiert.
Aber also muss man aktiv eingreifen.
Aber das ist so ein bisschen das Bild aus der Vergangenheit, ja. Das stimmt schon. Aber diese Digitalmonopole beispielsweise, dadurch, dass sie sich sozusagen vermehren und in andere Märkte gehen und ihre Marktmacht hier multiplizieren, ist das ein neues Thema. Das sind Abspaltungen, das sind Neugeburten sozusagen. Und damit bleibt das Thema natürlich.
Eine andere Frage wäre, ob du nicht ein bisschen was zu deutschen und europäischen Monopolen sagen könntest. Wir haben sehr viel über amerikanische gesprochen, am Rande über China. Ist das eine Tendenz, die es hier weniger gibt?
Ja.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Also in Europa, nach allen Untersuchungen, stellt sich die Wettbewerbsproblematik nicht so scharf wie in den USA. Wie gesagt, China ist nochmal ein anderer Fall. Wir haben hier auch eine Oligopolisierung. Märkte werden dann von 3, 4, 5 Akteuren beherrscht, aber es ist nicht so.
Zum Beispiel Energiesektor.
Energiesektor beispielsweise haben wir sehr, sehr große Unternehmen. Das ist auch immer ein Thema beim Kartellamt, wenn es um die Macht von RWE beispielsweise geht, in der Stromerzeugung. Aber es stellt sich nicht in dieser Schärfe. Handel natürlich, wenn wir den Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel mal nehmen, haben wir 4 Handelskonzerne, die 75% des Marktes beherrschen. Und wir haben auf der anderen Seite bei den Produzenten auch eine große Marktmacht bei Firmen wie Nestlé oder Mars, die bei einzelnen Produktarten praktisch bestimmen. Schokoriegel, die sind fast alle von Mars, heißen nur anders, Bounty, Snickers und M&M und was weiß ich nicht alles, aber es ist ein Konzern dahinter. Und was das bedeutet, das erleben wir jetzt gerade, dass die Verbraucher keine
Schokoriegel essen können. Ist vielleicht auch ganz gut für uns, aber...
Ja, es ist unter gesundheitlichen Punkten ganz prima.
Ja. Ja, genau. Dahinter steckt ja, dass sich im Moment die Händler und die Hersteller nicht einigen können über Preise. Die Hersteller wollen gerne Preise erhöhen. Die Händler sagen, wenn wir die Preise erhöhen, dann bleiben bei uns die Kunden weg. Deswegen bleiben die Regale in vielen Fällen leer. Was werden wir denn erleben im Handelssektor? Das heißt, eine weitere Konzentration? Irgendwann wird es nur noch wenige Händler und wenige Produzenten geben?
Na, die ist ja schon sehr groß. Also 75%, 4 Konzerne. Ich glaube nicht, dass das nochmal... Die stehen alle, glaube ich, ganz gut da, diese 4. Lidl, Aldi, Rewe und Edeka. Ich glaube, da wird nichts passieren, wird aber keiner mehr dazukommen. Ja. Also vielleicht, wenn sie nur 80% bekommen. Also das ist so ein fester Markt. Die streiten sich dann mit den Giganten auf der Nahrungsmittelerzeugerseite um die Marge letztlich. Ne? Wer übernimmt was? Die Energiepreise sind gestiegen und wer trägt das dann letztlich? Da wird dieser Streit ausgetragen.
Wir müssen zu dem letzten Produktionsfaktor, den du angesprochen hattest, kommen. Und da passt die nächste Frage hier auch von unseren Zuschauern. Und zwar müssen wir nicht auch die bestehenden Rohstoffmono- und Oligopole diskutieren, wo einerseits Wohlstand in den Herkunftsländern verhindert wird und andererseits wir immer abhängiger vom Wohlwollen weniger korrupter Potentaten werden. Und das tut, kann man ja soweit schon mal sagen, dass tust du ja sehr intensiv in deinem Buch, dich damit zu beschäftigen.
Ja, ist ein entscheidender Punkt. Russland haben wir es gesehen mit der starken Stellung von Gazprom, Rosneft, aber auch Rosatom, was die Atomindustrie angeht. Die Anreicherung von Uran ist sehr stark auch in russischer Hand. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es bei den fossilen Energien, wir haben das ja jetzt gelernt, was das bedeuten kann, versuchen uns aus der Abhängigkeit zu lösen und neue Lieferantenbeziehungen aufzubauen, neue Quellen zu erschließen. Aber in China ist das Problem, glaube ich, noch viel, viel relevanter, weil bei den mineralischen Rohstoffen, die eine große Rolle spielen, bei allem, was wir diskutieren, Verkehrswende und Energiewende, bei der Elektromobilität, bei den Batterien, das, was in Handys drin ist, diese Stoffe, von seltenen Erden, Lithium, Silizium, Magnesium, Kobalt, Kupfer, überall hat China eine entscheidende Rolle, was die Verarbeitung angeht. Also die Raffinade ist praktisch in der Hand von China und die Hälfte der globalen Bergwerksproduktion ist auch in China. Da sind die Stoffe und die Konzerne und die Unternehmen dieses Landes wissen auch, wie man sie bearbeitet. Deswegen bei den seltenen Erden, 90%, es wird alles nach China geschickt und dann aufbereitet. Oder Neodym, ein wichtiger Stoff jetzt bei den seltenen Erden, der für die Magnete eine wichtige Rolle spielt. 90% ist da der Anteil von China. Weil das so massiv ist, müssen wir dringend versuchen, uns von diesen Monopolen, die da entstanden sind, zu lösen.
Das ist ja eine Diskussion, die geführt wird spätestens seit dem 24. Februar intensiver, genau. Noch viel intensiver. Aber das ist ja immer leichter gesagt, dieses Argument, wir müssen diversifizieren, ist ja nicht so einfach. Das hängt mit Lieferwegen zusammen, das hängt mit Lieferanten zusammen, es hängt damit zusammen, dass diese Masse an Rohstoffen, die der weltweite Hightech-Sektor braucht, einfach nirgends so groß ist wie in China. Also was ist denn dann konkret eine Antwort darauf?
Naja, die Vorkommen, die gibt es auch woanders. Die gibt es auch in Australien, in Südamerika, in den USA. Es ist natürlich mit Umweltschäden verbunden. Man muss schauen, dass man Verfahren entwickelt, diese Umweltschäden minimiert. Und man braucht neue Rohstoffallianzen mit solchen Ländern, um gemeinsam eben hier die Versorgung sicherzustellen. Das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Es sind ja auch Demokratien. Chile zum Beispiel ist ja eine Demokratie. Es gibt natürlich Staaten wie Kongo, wo es ein bisschen anders aussieht, wo Korruption herrscht. Und das sind sehr harter Kampf ist um Kobalt.
Es gibt ja noch weitere nicht demokratische Länder. Muss man dann da moralische Kompromisse machen? Kommt die weltweite Hightech-Wirtschaft nicht darum herum?
Tja.
Die große Frage.
Ja, moralisch. Wir müssen auch, glaube ich, uns klar machen, dass die alte Arbeitsteilung nicht mehr funktioniert. Dass wir sozusagen die sauberen Produkte machen mit viel Know-how und Hightech, ja. Und das schmutzige Geschäft, die Vorprodukte, die Vorleistungen, das machen andere. Also ein Teil.
Das ist ja die Doppelmoral der deutschen Wirtschaftspolitik über viele Jahrzehnte gewesen.
Ja, genau. Und Autarkie ist das Stichwort. Und dazu gehört auch, dass man eine eigene Rohstoffversorgung hat und das jedenfalls prüft. Das prüft. Und ich glaube, das ist ein unangenehmes Thema. Das wird kein Politiker anpacken, wenn es um die eigenen Gasvorkommen geht.
Ich denke ja schon beim Fracking an, wogegen sich ja sehr viele wehren.
Ja, aber wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, dann brauchen wir die dafür notwendigen Rohstoffe.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, denn wer die Lieferwege beherrscht, der beherrscht auch das Geschäft der Zukunft ein Stück weit. Das ist ja auch ein Feld, in dem große Unternehmen entstehen, Monopole entstehen. Wie ist denn Europa in dem Feld aufgestellt? Hier ist ja vor allem China aufgefallen in den vergangenen Jahren mit einer Seidenstraßeninitiative, sich sehr stark auszubreiten, die Lieferwege in alle Richtungen auszuweiten. Ist
also Europa
die europäische eigenen, Antwort ausreichend
ja, darauf? Europa hat einen eigenen Namen gefunden, Global Gateway, den gibt es schon mal. Es gibt schon mal auch Konzepte, aber es gibt noch wenig Erfolg. Man muss sagen, wir liegen sehr, sehr zurück. Wir sind ein wirklich extremer Nachzügler.
Die Initiative gibt es vor allem auf dem Papier bisher.
Auf Papier. Das ist Papier wert. Ja? Aber China hat 10, 15 Jahre schon gehandelt.
Ja.
Die haben ihre Allianzen schon geformt. Egal, ob das Südamerika ist, ob das Afrika ist oder Südostasien. Und zwar komplette Pakete, ja, in denen man Infrastrukturleistungen geboten hat oder Kredite gegeben hat und bezahlt wird zum Teil eben mit Rohstoffen und eine stabile Rohstoffversorgung hat. Das ist alles schon längst passiert und nennt sich so schön die neue Seidenstraße oder Belt and Road Initiative. Ja, klar. Das klingt alles so neutral. Aber das gehört natürlich zu einer Machtsystematik, die in Peking ganz klar geplant wurde und ausgerollt wird. Und da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein nach den Ereignissen vom 24. Februar. Davor gab es ja die grenzenlose Partnerschaft, die Xi Jinping mit Wladimir Putin geschlossen hat. Da sind wir gewarnt und sollten unsere Hand.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Handlungen überprüfen.
Ganz aktuell geht es ja um eine der weltgrößten Reedereien, Cosco, die einen Teil des Hamburger Hafens übernehmen möchte. Das steht ja auch in diesem Kontext. Wie bewertest du das? Ist das ein Deal, der durchgehen sollte, wie einige sagen, oder besteht da Grund zur Sorge und das Wirtschaftsministerium sollte es ablehnen? Weil es kritische Infrastruktur ist.
Es gibt ja hier 6 Fachministerien, die diesen Kauf ablehnen, dass Cosco sich an einem Terminal im Hamburger Hafen beteiligt. Das Bundeskanzleramt, der Bundeskanzler sehen das anders. Übrigens auch der BND und der Verfassungsschutz sind anderer Meinung. Die Union, die Opposition ist anderer Meinung. Ich glaube, da sollten wir mal innehalten und hier nicht einfach den Wünschen von Cosco, ein Staatskonzern, einer der vielen Staatskonzerne Chinas, dem einfach folgen. Ich glaube, dass es schon zu weit gegangen ist. Wir waren schon zu lax. Wir haben erlaubt, dass das Cosco Piräus den Hafen übernimmt, weil wir ja wollten, dass Griechenland von den Schulden runterkommt und Einnahmen hat. Das war, glaube ich, strategisch eine völlig falsche Antwort. Es gibt auch Beteiligung an 3 weiteren Häfen. Wir sollten hier vorsichtig sein und lieber konsequent unsere eigene Politik machen, unsere eigenen Handelswege sichern.
Und das ist ja die entscheidende Frage, denn du hattest das so ein Stück weit Machtpolitik genannt. Man könnte es auch einfach eine weitsichtige Industriepolitik seitens China bezeichnen, ja. Und das ist ja gerade eine Schwäche auch in Europa, weil Industriepolitik hier hieß über viele Jahre immer, wir retten halt irgendeinen Konzern, der eigentlich eh nicht mehr zu retten ist. Und es gibt eigentlich kein Programm mit einem wirklichen strategischen Weitblick, allein weil die Politik vor allem in Deutschland nicht in der Lage ist, strategisch weiter als eine Legislaturperiode zu planen. Siehst du denn überhaupt eine Chance, dass sich das ändert? Weil wir sehen es ja bei Großprojekten wie der Energiewende, dass es da zwar irgendwelche Hochlaufkurven gibt, wie sich Dinge entwickeln sollen, die aber nicht mit konkreten Plänen und Strategien hinterlegt ist, wie man diese Ziele wirklich erreichen kann. Und so können wir wirtschaftspolitisch alle Bereiche durchgehen. Es gibt dann immer ein Schlagwort, Europa soll unabhängig werden. Aber dem folgt ebenso wenig. Ändert sich das jetzt? Siehst du da eine Bewegung oder ist das alles nur frommer Wunsch?
Also erstmal werden viele Konzepte und Papiere geschrieben und es wird angestoßen, das vor allen Dingen Europa ja, die EU-Kommission oder der zuständige Kommissar Thierry Breton, der ist da aktiv. Deutschland hat sich der vormalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier mal mit einem industriepolitischen Papier blamiert, dass das nicht richtig ausgedacht war. Robert Habeck hat, glaube ich, andere Sachen im Augenblick zu tun. Auf den Aufschlag werden wir noch warten. Müssen wir noch warten. Da hat Europa ein bisschen das Kommando übernommen. Auch was jetzt die Lieferketten angeht, um hier eine Autarkie herzustellen. Es gibt da verschiedene Stoßrichtungen. Es ist ja auch eine Förderung von Zukunftsindustrien geplant. Mit viel Geld wird das bezuschusst. Man muss schauen, wer bekommt da das Geld? Was entsteht da? Sind es wirklich dann europäische Unternehmen, die dann wachsen, die dann aus sich heraus wachsen können? Oder sind es dann doch wieder die bekannten Player? Das läuft gerade im Augenblick.
Aber glaubst du wirklich, dass Europa, ich meine, wir sind ja jetzt in einer Situation, in der es einen immer schärferen Wettstreit um Technologie, um Vorherrschaft in bestimmten Technologiefeldern gibt zwischen China und den USA. Der wird mit einer unglaublichen Unerbitterlichkeit geführt und diese Dramatik wird eigentlich nur zunehmen in den nächsten Jahren. So Europa sitzt da in der Mitte und droht irgendwie in diesem Kampf zerrieben zu werden, weil es bisher keine Antwort gefunden hat, oder?
Ja, du beschreibst den Status quo sehr gut und dieser Kampf, dieser globale Systemwettkampf wird auch mit Monopolen geführt. Die USA hier mit starken Datenmonopolen, mit Finanz-Quasi-Monopolen, China mit Staatsmonopolen, auch mit starken Digitalmonopolen, privat zwar in private Eigentümerschaft, aber politisch ganz klar kontrolliert. So, und dazwischen sind die alte Welt, ja? Und wie verhalten wir uns da? Europa muss da stärker zusammen.
Das ist, haben wir alle verstanden, ja? Aber wird es auch passieren oder wird es dann am Ende doch das Freilichtmuseum, das dann doch chinesische Touristen irgendwann anlocken wird?
Ja, wir sind spät dran. Wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir bei den Start-ups lebendig bleiben, dass wir hier neuen Mittelstand schaffen in Deutschland, dass wir unsere Stärke entwickeln, in Europa auch. Aber bei den 27 Mitgliedstaaten, ehrlich gesagt, wir sind so unorganisiert in Europa. Deswegen kann ich jetzt einfach, es wäre zu euphorisch zu sagen, wir schaffen das. Ja. Da fragt man sich ja, wie denn? Es gibt keine europäische Regierung in dem Sinne. Es gibt kein europäisches Finanzministerium, keine europäische Armee. Wir haben ganz viele Pläne immer schon gehabt. Wir haben den Euro eingeführt, um eine politische Union zu beschleunigen. Da ist nichts passiert. Ist nicht viel passiert. Mhm. Ja?
Ich mache mal einen Vorschlag.
Ja,
es gibt ja immerhin ein Feld, in dem Europa extrem stark ist. Viele europäische Länder, insbesondere Deutschland. Und zwar, das ist auf der einen Seite Forschung und das ist auf der anderen Seite Industrie. Ja. Und wenn es uns gelingen würde, Unternehmertum, Industrie und Forschung besser zu vernetzen, dann kann da Großes Neues entstehen. Weil was wir ja jetzt erleben, ist so eine Art nächste Welle der Digitalisierung, weil jetzt Geschäftsprozesse digitalisiert werden, Fabriken automatisiert werden.
Genau.
So, und das ist die große Chance, weil man das nur in der Nähe von großen traditionellen Industriebetrieben kann. Und davon sind nun mal sehr viele in Europa. Nur dafür muss auch ein Rahmen geschaffen werden. Dafür muss das Geld her, weil ehrlicherweise muss man jetzt sagen, es müssen in Deutschland, in Europa jetzt sehr schnell sehr große Unternehmen entstehen, weil dieses Geschäft ansonsten sehr schnell von internationalen Technologieunternehmen aus China, aus den USA übernommen wird, die das natürlich erkannt haben, dass das die große nächste Chance wird.
Auf zwei Dinge schaut China ganz genau und sind sie auch ein bisschen neidisch. Das eine sind hier unsere Forschungskapazitäten, die Universitäten, was hier alles entsteht. Und das andere sind die Hidden Champions, ist der Mittelstand, ja, der sehr immer innovativ war. So, und das Ganze muss noch in einer ganz anderen Form zueinander finden. Das beschreibe ich in einem Buch, beschreibe ich eine Szene, wo Altmaier, der ehemalige Wirtschaftsminister, mit dem Google-Chefökonom Hal Varian diskutiert. Und dann sagte Altmaier, genau wie du, das ist unsere Zukunft und da sind wir stark. Internet of Things, das ist unsere Zukunft. Und dann sagt der Herr von Google mal so ganz trocken, yes, you know, we just could buy these things. Du glaubst noch, dass du das entwickelst, aber wir haben das Kapital und die Möglichkeiten, wir kaufen einfach die relevanten Firmen uns selbst dazu und machen den Markt. Das ist das Selbstverständnis.
Und da sind wir wieder bei Monopolen, weil sie das eben nur können durch ihre Monopolgewinne.
Genau, exakt.
Lass uns mal zum Abschluss in die Zukunft schauen. Was ist aus deiner Sicht, was wird passieren die nächsten 3-4 Jahre? Was für Szenarien siehst du?
Ja, also ich sehe, dass die Blockbildung, die beiden starken Blöcke, die beiden Pole, das wird noch extremer werden. Demokratie auf der einen Seite, Westen, Autarkie auf der anderen Seite, China und der Vasall Russland, der dann eben das Öl und Gas billiger dann an Indien vor allen Dingen und an China liefern wird. Das sehe ich, das wird sich polarisieren. Und ich fürchte, dass wir in Europa letztlich dann doch wieder auf Amerika angewiesen sein können. Ich glaube, dass wir eine Revitalisierung der Westbindung haben werden, so wie in den 50er Jahren, haben wir auch genau darüber diskutiert hier. Konrad Adenauer hat das ja dann durchgesetzt, dass wir uns stark nach Amerika betonen. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und wenn ich die Signale dann aus der Politik auch richtig deute, Christian Lindner, der TTIP wieder vorschlägt, dass man dies alles aktiviert, obwohl das die USA gar nicht so wollen, ist das eigentlich die logische Konsequenz. Unser Platz ist im demokratischen Lager und nicht im Autarkielager. Und das wird schmerzhaft, weil damit natürlich auch Umsatzverluste einhergehen werden. Volkswagen und BASF, die jetzt groß, Mercedes, auch BMW, groß in China investieren, neue Projekte haben. Das wird schwierig, ist mit hohem Risiko behaftet. Da laufen ja die Planungen auch schon, dass man eigene Ökosysteme schaffen will, Abspaltung schaffen will, ja. Nur für diesen Markt, um den einigermaßen noch zu behalten.
Das Irre daran ist ja, das muss man ja an der Stelle mal sagen, dass die Vorbereitungen in den verschiedenen Konzernen laufen, dass man eine chinesische Einheit hat und eine deutsche Einheit und dass die immer weniger miteinander zu tun haben, dass man vorbereitet ist auf mögliche Sanktionen seitens der Amerikaner oder Reaktionen der Chinesen. Das Irre daran ist, wenn es wirklich zum großen Konflikt kommt, möglicherweise durch den Taiwan-Krieg, wird auf einmal ein gigantischer Teil von einem europäischen Unternehmen dort verstaatlicht mit all seinen Intellectual Property Rights und so weiter. Und das ist die große Gefahr, die besteht und die viele Akteure, glaube ich, aktuell komplett ausblenden.
Genau. China war eine wirtschaftsliberale Diktatur, ja, durch die Reformen, die Deng Xiaoping angestoßen hat von ab 1978. Und dann hat sich das erfreulich entwickelt in den 90er Jahren, auch noch in den Nullerjahren. Und das hat sich mit Xi Jinping, der 2012 angetreten ist, komplett gedreht. Alle Liberalität ist zurückgefahren. Und das deutliche Bild dafür war ja jetzt, wie er auf dem Parteikongress seinen Vorgänger, den vormaligen Präsidenten, der auch für die Liberalität stand, abgeführt hat lassen. Das wurde ja inszeniert für die Fotografen. Da hat jeder mitbekommen, worum es geht. Und da kann man sich jegliche Naivität abschminken und jegliche Hoffnung auf Liberalismus.
Wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre Europas und der Wirtschaft geschaut, lass uns zum Abschluss nochmal auf deine nächsten Jahre schauen. Wir haben mit dir persönlich begonnen, wir wollen mit dir persönlich schließen. Was kommt jetzt?
In meinem Leben?
In deinem Leben? Was ist der Plan?
Ich will weiter für das Handelsblatt gerne arbeiten.
Was sind so die Themen, die dich jetzt bewegen? Über Monopole hast du geschrieben. Was kommt als nächstes?
Ja, also das Machtthema, das wird auch für mich wichtig bleiben. Aber Betrachtung, wie der Kapitalismus sich entwickelt, wird für mich wichtig sein, wie wir uns sortieren. Die Themen, die wir besprochen haben, ich habe noch so ein paar andere Felder, der sogenannte Fußballkapitalismus beispielsweise, das ist auch eine Frage, da sind ja auch Investoren. Ja. Wie verändert sich das? Ist ja für die Menschen draußen wichtig. Ja? Das bleibt ein Thema. Also ich glaube, da gibt es eine Menge. Und Medien auch, wie Medien sich entwickeln, wird mich auch weiter beschäftigen.
Wenn wir jetzt ganz zum Schluss noch einmal ganz an den Anfang zurückdenken, gibt es irgendwas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest, aus heutiger Perspektive?
Also, ich finde es toll, meine jungen Kolleginnen und Kollegen, was die aus ihren Chancen gemacht haben, aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Die haben alle irgendwo studiert im Ausland, da haben Auslandssemester gehabt und sowas. Ja, zwei, drei Unis zum Teil, können drei, vier Sprachen, sind, was Digitalität angeht, sehr, sehr geschickt. Ja, können also alle Kanäle, Social Media Kanäle bedienen, Videos produzieren, auf die Plattformen stellen, selbst schneiden. Mein jüngeres Ich würde das auch gerne können.
Du kannst ja jetzt lernen.
Genau, ich bin jetzt frei. Totale Freiheit kann ich so nutzen.
Podcast funktioniert ja schon mal.
Ja, Podcast funktioniert. Den hätte ich gerne auch selbst eingesprochen, den Morning Briefing Podcast. Mhm. Aber dann hätte ich dann um 4 Uhr aufstehen müssen, hätte nur 3 Stunden geschlafen. Und ich glaube, das wäre schlecht gewesen für die Gesundheit.
Also reden wir als nächstes über ein Podcast-Projekt. Hans-Jürgen Jakobs, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Oder senden Sie mir gerne eine E-Mail. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Handelsblatt Disrupt-Hörerinnen und Hörer. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Schauen Sie doch mal rein unter handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Details finden Sie auch dazu in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale und auch analoge Zeiten. Ihre Larissa Holzki.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.